Für die Predigt hören wir Gottes Wort aus dem 2. Thessalonicher Brief. 2. Thessalonicher 2, die Verse 13 bis 17. Paulus schreibt da in die Gemeinde in Thessalonich: Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch als Erste zur Seligkeit erwählt hat, in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat, durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns seinen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade gibt, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Herr Christus, wir bitten dich, dass du dieses dein Wort an unseren Herzen segnest und unseren Glauben stärkst. Amen. Ja, wir haben eben Worte gehört, die der Apostel Paulus vor langer Zeit den Christen in Thessalonich geschrieben hat. Die Stadt gibt es immer noch, die heißt Thessaloniki, beziehungsweise Saloniki, ist dieselbe Stadt. Das ist ungefähr 50 nach Christus gewesen, dass Paulus die beiden Briefe an die Gemeinde geschrieben hat, relativ nah beieinander zeitlich diese beiden Briefe. Und für die Gemeinde waren die Zeiten schlimm. Die mussten sogar befürchten, dass sie, ja, dass ihre Zeit vielleicht bald ein Ende haben würde als Gemeinde. Es gab da starke Widerstände und starke Opposition in der Stadt gegen sie. Sie wurden von allen Seiten bedrängt. Und da war es nötig, dass sie durch den Apostel ein Trostschreiben bekamen, aus dem sie neue Zuversicht ziehen konnten. Und Paulus leugnet in diesen Briefen auch die Probleme nicht, spricht es öfter an, dass sie bedrängt werden, dass sie verfolgt werden. Es waren schlimme Zeiten, aber Paulus wusste dennoch, Trost zu spenden. Und diesen Trost, den wir uns dann genauer anschauen wollen, den dürfen wir auch für uns selbst gerne annehmen. Denn diese Gedanken kennen wir von uns selbst, dass wir uns Sorgen machen um die Zukunft der Gemeinde, um die Zukunft der Kirche. In der weltweiten äußeren Christenheit erscheinen die Irrlehrer zu überwiegen, dass das Evangelium vom Kreuz Christi nicht mehr gepredigt wird, sondern dass Selbsterlösung und Werkgerechtigkeit gepredigt wird. Wir machen uns manchmal Sorgen, wie es weitergeht. Wie geht es weiter mit der nächsten Generation? Glauben die noch? Oder wir machen uns Sorgen, wenn wir den Zustand der Welt angucken. Wie geht es denn überhaupt weiter? Oder wir machen uns Sorgen, wenn wir unser persönliches Leben ansehen. Wie geht es denn da weiter? Geht es da überhaupt irgendwie weiter? Und Paulus gibt uns hier eine klare Antwort, an die wir uns halten wollen. Wenn wir, wenn die Zuversicht und die Hoffnung abhanden kommen will, wenn wir uns Zustand von Welt und Kirche oder unseren eigenen Zustand uns anschauen. Paulus gibt hier eine klare Antwort und macht deutlich, Gottes Trost wird bleiben. Und dafür können wir Gott danken. Und darin, da sollen wir feststehen. Und darum können wir Gott auch bitten. Wir haben in den Versen, die wir auch nochmal hören, ein Dank gehört. Paulus dankt Gott für die Gemeinde. Wir haben ein Gebet gehört. Er bittet zu Gott für die Gemeinde. Und dazwischen drin steckt eine Aufforderung oder eine Mahnung, die gut verpackt ist, die Paulus gut motiviert, sodass er da nichts Unmögliches von uns verlangt. Aber wir wollen die Verse nochmal hören. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch als Erste zur Seligkeit erwählt hat, in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Das ist der Dank. So steht nun fest, liebe Brüder, haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Das ist die Ermahnung. Haltet euch an die Lehre. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Das ist das Gebet. Aber am Anfang steht also der Dank, nötiger Dank, wie Paulus schreibt. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken. Wofür müssen Paulus und seine Mitarbeiter denn danken, wenn sie an die Christen in Thessalonich denken? Also wir sind sozusagen gedrängt dazu, Gott zu danken dafür. Sie danken dafür, dass es diese Christen überhaupt gibt. Dass es diese Gemeinde überhaupt geben darf. Wenn wir davon hören, dass es Menschen gibt oder sie sehen, dann dürfen wir darin Gottes Geschenk erkennen. Dann dürfen wir dankbar sein dafür. Wie groß dieses Geschenk ist, das macht Paulus hier auf einem sehr knappen, konzentrierten Raum sehr deutlich. Wenn er davon spricht, dass Gott zur Seligkeit, zur ewigen Rettung erwählt hat. Wenn die Sorgen groß werden mit Blick in die Zukunft, egal ob persönlich, Kirche oder Welt, wenn sich Eltern drum Sorgen machen, ob ihre Kinder oder Enkel noch im Leben, im Glauben führen können und werden, dann ist es wichtig, dass wir erkennen, warum wir überhaupt Christen sind. Was hat denn Generationen vor uns im Glauben erhalten, obwohl sie auch viele Sorgen und Probleme hatten? Waren sie etwa irgendwie besser, irgendwie standhafter, klarer, haben sie einen besseren Glauben gehabt? Nein. Die Gemeinde der Heiligen, die Kirche, die ist die ganze Zeit, in der es sie gibt, mit Problemen konfrontiert. Die hat es nie leicht. Und würde es an uns Menschen liegen, dann würde es die Kirche nicht mehr geben. Das wäre dann ein unbedeutendes Strohfeuer am Pfingsten gewesen und dann wäre Schluss gewesen. Und Gott sei Dank liegt es nicht an uns, an unserer Kraft, an dem, was wir können oder uns einbilden zu können und zu schaffen. Es liegt nicht an den Menschen. Und so dankt Paulus auch nicht den Thessalonichern, dass sie so treu sind und toll, dass ihr durchhaltet und super und go for it, yeah. Er dankt Gott. Er dankt Gott, dass es sie gibt und dass sie so fest in der Wahrheit stehen. Paulus dankt Gott, denn der hat das allein bewirkt. Und wie hat er das gewirkt, dass die Thessalonicher im Glauben geblieben sind? Paulus dankt dafür, dass Gott sie als Erste oder besser übersetzt von Anbeginn an zur Seligkeit erwählt hat. In der Heiligung, die der Geist tut, der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit. So ähnlich hat er das auch an die Römer geschrieben, Römer 8, 28, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Das sind nicht ganz einfache Worte, denn wir dürfen da nicht mit unserem Verstand rangehen und uns als Herr über diese Verse machen. Denn das hat schon manche Menschen dazu geführt, einen logischen Schluss zu ziehen, dass Gott eben manche Menschen zur Seligkeit vorherbestimmt hat und viele Menschen eben zur Verdammnis vorherbestimmt hat. Aber das ist falsch. Paulus spricht in diesen Worten hier nicht ein Urteil über die nicht glauben oder noch nicht glauben. Andersrum. Er tröstet die, er will die trösten, die an Christus glauben. die diesen guten Kampf des Glaubens führen müssen. Er will die trösten, die unter dem Kreuz stehen und ihr Kreuz zu tragen haben, dass sie nicht unter der Last verzweifeln. Und das ist ein wunderbarer Trost, den wir haben dürfen. Es ist nicht Zufall, dass ich jetzt irgendwas von Jesus gehört habe. Und im Glauben an ihn darf ich erkennen, Mensch, Gott hat mich gemeint, von Anbeginn der Welt an. Hat an mich gedacht, als er sich den Plan zur Rettung ausgedacht hat, seinen Sohn zu schicken, sein Leben zu geben für mich, für meine Sünden, für die der ganzen Welt. Das darf ich im Glauben erkennen. Es liegt nicht an meinem Strampeln, sondern Gott hat mich gemeint von Anfang an. Er hat mich erwählt. Wie macht Gott das wahr, seine Erwählung? Wie erhält er uns in dieser Erwählung? Nicht irgendwie, sondern das schreibt Paulus hier auch klipp und klar. Es ist Gottes Werk durch den Heiligen Geist, durch das Evangelium. Wozu er euch berufen hat, durch das Evangelium. Das ist das Gnadenmittel, dem der Heilige Geist uns Gottes Erwählung ins Herz gibt. Also schau nicht auf deine äußeren Umstände. Schau nicht auf deine Gefühle. Schau nicht auf deine Fähigkeiten. Wenn dich die Frage umtreibt, ist Gott überhaupt noch da? Meint er mich überhaupt? Nein, schau auf Christus. Lass dich durchs Evangelium immer wieder deinen Blick auf Jesus Christus leiten. Und gewiss sein, ja, der meint mich. Der hat seine Arme ausgestreckt für mich. Sich da ans Kreuz nageln lassen für mich. Alles, was zwischen mir und Gott steht, trennend, auf seinen Buckel genommen. Das darf unser Trost sein. Der Trost, der bestehen bleibt. Eben weil es so ist, wie Paulus hier schreibt, dass Gott der Handelnde ist. Gott berufen hat, Gott erwählt hat. Gott dazu seinen Heiligen Geist uns schickt, dass wir an die Wahrheit glauben können. Und ich habe es in der letzten Predigt schon kurz gemacht. Ich würde jetzt hier den ganzen Abschnitt aus dem kleinen Katechismus nochmal lesen, weil er das auch so schön auf den Punkt kriegt. Genau das, was Paulus uns hier in 2. Thessalonicher schreibt. In der Erklärung zum dritten Artikel vom Glaubensbekenntnis schreibt Luther: Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, in dem rechten Glauben geheiligt und erhalten. Und dafür, da können wir auch Gott danken. Und das immer wieder uns sagen lassen und uns damit trösten lassen. Gott hat mich von Ewigkeit her erwählt, aus seiner Gnade sein Kind zu sein. Gottes Trost wird bleiben. Das heißt, als zweites, darin sollen wir auch feststehen. Das ist nun die Mahnung, die uns Paulus hier mit den Thessalonichern auf den Weg gibt. Er schreibt: So steht nun fest, liebe Brüder, haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid. Es sei durch Wort oder Brief von uns. Gottes Berufung, dass er uns rettet, das ist uns durchs Evangelium zuteil geworden. Aber das ist ja kein Dokument, das ich jetzt mir einfach in die Tasche stecke und dann vergesse, dass ich es überhaupt bei mir trage, sondern wo das Evangelium gepredigt wird und das, wo der rettende Glaube ist, da passiert ja auch was in einem. Da verändert der Heilige Geist einen. Da verändert Gott den Menschen. Und auch an uns hat Gott ja diese Veränderung bewirkt. Wenn wir 2. Korinther 5, Vers 17 anschauen, wo Paulus schreibt: Ist jemand in Christus, also im Glauben an ihn, so ist er eine neue Kreatur, etwas Neues ist geschaffen. Worin zeigt sich das Neue? Worin zeichnet es sich aus? Hat nichts mit unserem Aussehen zu tun, aber mit dem, wie wir die Welt und wie wir Gott wahrnehmen und an unserer Einstellung Gott gegenüber und der Welt gegenüber. Und als Folge daraus auch an unserer Lebensweise. Wir wissen eben, dass es Gott gibt. Wir leugnen ihn nicht, wie es so viele in unserem Umfeld tun. Wir führen unser tägliches Leben vor seinem Angesicht. Und das soll uns sehr bewusst sein. Aber eben nicht vor dem Angesicht des strengen Richters, vor dem wir Angst haben müssten, sondern im Angesicht unseres lieben Vaters. Das ist diese neue Wahrnehmung, die der Heilige Geist uns durchs Evangelium schenkt. Und darin sollen wir bleiben. Darin steht fest. Haltet euch an diese Lehre. Haltet euch an die Lehre, die wir durch die Apostel, durchs Neue Testament, was sie aufgeschrieben haben, gehört haben und lernen. Haltet euch daran, dass ihr aus Gnade errettet seid. Steht fest darin. Nutzt diese neue Wahrnehmung, die euch geschenkt ist. Dieser neue Blick auf Gott. Mensch, nicht mehr der Strafende, obwohl ich es so verdient hätte, sondern der liebende Vater, der Aufhelfende. Haltet euch daran, geht fest weiter auf diesem Weg. So ist diese Mahnung zu verstehen. Nicht, dass wir uns jetzt unsere Seligkeit neu erstrampeln, überhaupt nicht. Sondern als Kinder Gottes, haltet das fest, was kostbar ist. Und Gott gibt euch dazu immer wieder die Kraft, wie ihr es im Vers vorher geschrieben habt, durchs Evangelium. Da erfahrt ihr immer wieder von Gottes unverdienter Gnade zu euch. Das gibt euch wieder das Benzin, auf der richtigen Straße weiterzufahren. Haltet fest an der Lehre der Apostel. Paulus schreibt an anderen Stellen dann, dass in unserem Leben dann Früchte daraus fließen. Galater 5 ist eine großartige Stelle, wo er das beschreibt, die Früchte des Geistes, Geduld und Frieden und Keuschheit und Langmut und Liebe und so weiter. Aber woran ist das sozusagen festgemacht? An der Lehre, dass wir durch Jesus Christus gerechtfertigt sind, aus seiner Gnade, wir das im Glauben ergreifen dürfen. So steht nun fest. Und das haben die Thessalonicher gebraucht, die von außen angefochten ohne Ende. Ein paar Verse vorher schreibt das Paulus, dass sie wissen, die Apostel, ja, wie sehr die Gemeinde dort bedrängt ist. Aber wie kann man da weiter stehen, indem wir uns an Gottes Wort festhalten? Und wir haben heute so viele Möglichkeiten, dieses Wort zu hören, zu lesen, uns darüber zu unterhalten. Das ist wunderbar. Also nutzen wir es, weil es ist was Wunderbares ist. Wir leben fast 2 Jahrtausende später als die Christen in Thessalonich. Und ja, es ist das eingetreten oder tritt immer wieder auf, was Paulus auch vorhergesagt hat, dass der Mensch, das Abfall kommt, der Mensch der Bosheit offenbart wird. Das schreibt er vorher in dem 2. Kapitel. Dass Irrlehre sich in der Kirche breit macht. Ja, das ist leider traurige Wahrheit. Umso wichtiger ist, schauen wir auf die biblische Lehre. Schauen wir auf die biblische Lehre von Gottes Treue, von Gottes Handeln an uns, von Gottes Erlösung, die er uns schenkt. Schauen wir nicht auf uns, auf unsere Fähigkeiten. Wenn wir das glauben, wir müssen die Kirche erhalten. Wir müssen unseren eigenen Glauben erhalten. Wir müssen uns irgendwie mehr anstrengen, wenn wir da Schwachheit merken. Das ist nicht der richtige Weg. Sondern lass uns zusichern von Gott, dass er mich hält auf dem Weg zur Seligkeit. So wird Gottes Trost ewig bleiben. Dafür können wir danken. Darin sollen wir feststehen. Und dafür können wir Gott auch bitten. Nach dem Dank und der Ermahnung, da schließt Paulus diesen Abschnitt mit einer Fürbitte. Paulus hat immer für die Gemeinden gebeten, weil er konnte ja auch nicht überall sein und Probleme lösen. Und auch unabhängig davon hat er eben genau gewusst, das ist Gott der Herr, der die Gemeinden erhält. Und so betet er für die Gemeinde in Thessalonich. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost gegeben hat, eine gute Hoffnung durch Gnade, Der tröste eure Herzen, stärke euch in allem guten Werk und Wort. Und diese Fürbitte von Paulus, die hat Gott erhört und erhört er immer wieder. Dass wir diesen Trost haben dürfen, der unsere Herzen tröstet. Durchs Wort, durch die Sakramente, durch die Erinnerung an unsere Taufe. Ja Mensch, da hat Gott mich doch zu seinem Kind gemacht. Durchs Abendmahl, dem wir es immer wieder zugesichert kommen, schmecken dürfen. Gott ist für mich. Ja, diese Fürbitte, die ist erhört. Dennoch ermuntert uns Gott auch immer wieder, da die Hände zu falten, immer wieder zu bitten, dass wir diesen Trost bekommen. Das scheint irgendwie paradox zu sein. Wir haben den Trost, aber wir bitten auch darum. Bräuchten doch eigentlich gar nicht darum zu bitten, weil wir haben ihn ja schon, er ist doch da. Das wird uns doch zugesichert. Also warum soll ich darum bitten? Nun, auf der einen Seite macht es klar, dass wir eine Beziehung haben zu Gott. Ja? Dass wir eine lebendige Beziehung zu dem persönlichen Gott haben. Und deswegen reden wir zu ihm. Ja? So wie Kinder halt zu ihren Eltern reden, das ist ganz normal. Das ist Ausdruck von einer Beziehung. Und es ist aber auch immer wieder wichtig, und deswegen kommt das Gebet auch immer wieder vor, dass es uns selbst klar wird. Ja, der Trost ist da, und Gott erhört Gebet, ja. Aber dass es auch bei uns, bei mir geschieht, dass es mir bewusst ist. Deswegen ist es immer wieder gut, diese Fürbitte auch sein Gebet zu nehmen. So erklärt es Luther. Zum Beispiel zur dritten Bitte des Vaterunsers, das ist dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Da erklärt Luther, Gottes guter, gnädiger Wille geschieht zwar ohne unser Gebet, aber wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns geschehe. Wie geschieht das? Wenn Gott allen bösen Rat und Willen bricht und die hindert, die uns den Namen Gottes nicht heiligen und sein Reich nicht kommen lassen wollen, nämlich Teufel, Welt und unser Fleisch, sondern er stärkt und behält uns fest in seinem Wort und Glauben bis an unser Ende. Das ist sein guter, gnädiger Wille. Wenn wir also das Vaterunser beten, dann beten wir eigentlich dasselbe, was Paulus hier für die Thessalonicher betet. Dein Wille geschehe. Fürbitte für andere, dass der gnädige Wille Gottes auch an ihren Herzen geschehe, dass sie zum Glauben kommen. Dass wir von der Dunkelheit ins Licht kommen. Und auch für uns selber die Bitte. Ja, Gott, erhalte mich da drin, dass ich deinen guten, gnädigen Willen erkenne, dass er an mir geschieht. Eine wunderbare Fürbitte, die Paulus hier für die Thessalonicher betet. Und wir dürfen gewiss sein, Gott erhört diese Bitte. Sorgenvolle Fragen im Blick auf die Zukunft von uns persönlich, Zukunft der Kirche oder Zukunft der Welt. Diese sorgenvollen Fragen, die werden uns sicherlich immer wieder mal kommen, aber da heißt es umso mehr auf das schauen, was Gott uns schenkt. Denn Gottes Trost wird bleiben, komme, was da wolle. Er hat uns zur Seligkeit erwählt, stärkt uns in Bedrängnis und Anfechtung. Darüber dürfen wir Gott danken, ihm bitten, dass wir feststehen und uns weiterhalten an seine Lehre und seines Trostes gewiss sind. Amen.